Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Diesmal zu Gast Benjamin Büttner, Experte für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung. Wir sprechen über ein Konzept in der Krise, die 15-Minuten-Stadt. Denn statt Metropolen lebenswerter zu machen, werden dort gerade lieber Parkplätze gerettet. Was braucht es für ein Comeback? Los geht's! Hallo Benjamin, sehr schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Ich freue mich sehr, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das so dieses ganze Thema, wohin entwickelt sich die Stadt, auch die Mobilität in der Stadt extrem stark prägt, aber auch polarisiert. Es geht um die 15-Minuten-Stadt, also diese Idee, die da drin steckt, ja, Städte so umzugestalten, umzubauen, umzustrukturieren, dass man eben wieder eigentlich am Ende weniger Mobilität in der Stadt hat, aber höhere Lebensqualität. So, das ist jetzt das positive Framing. Andere sehen das halt total anders, können wir noch drüber reden. Aber bevor wir darauf kommen, würde ich gerne einmal so mit deiner persönlichen Mobilitätsgeschichte einsteigen. Wie bist du überhaupt zum Thema Mobilität gekommen und dich damit auch akademisch zu beschäftigen?
Ich habe ursprünglich Humangeografie in München studiert, an der LMU, und war aber schon von klein auf sehr interessiert, wie sich Städte entwickeln, warum Städte unterschiedlich sind, wie man von A nach B kommt. Und da spielt natürlich der Verkehr die zentrale Rolle. Als Geograf habe ich gemerkt, es gibt mehr als nur Verkehr. Es gibt eben auch öffentliche Räume, die wir mitplanen müssen. Und hier bin ich so ein bisschen abgerutscht. Also ich habe dann angefangen, an die TU München zu wechseln. Und hier war ich dann am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung. Und hier wurden eben diese zwei zentralen Punkte verknüpft.
Jetzt hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du dich ja erstmal tatsächlich gar nicht unbedingt mit der Stadt direkt beschäftigt hast, sondern eher, ich sag mal, mit dem Umland. Also es ging eben da um das Thema, wie kommen Menschen überhaupt in die Stadt, wie kommen sie wieder weg. Was war genau dein Schwerpunkt da?
In meiner Diplomarbeit habe ich mitgeholfen, den Erreichbarkeitsatlas für die Metropolregion München zu entwickeln. Und wenn wir Verkehr planen wollen, reicht es nicht, den nur für ein Viertel oder für eine Stadt zu planen, sondern wir müssen schauen, wo kommen die Leute eigentlich her, von woher pendeln sie, was sind Freizeitverkehre etc. Deswegen ist es ganz zentral, vor allem vielleicht auch in München, weil hier eben die Mietpreise extrem angestiegen sind und auch weiter ansteigen werden. Und dadurch werden viele Menschen eben auch nach draußen verdrängt, in Räume, die vielleicht mit dem öffentlichen Verkehr nicht optimal erschlossen sind. Das sind im Endeffekt die Räume, die eben sich viele nur noch leisten können. Vor allem, wenn sie dann eine Familie gründen und vielleicht ihren Traum vom Erleben im Grünen, im eigenen Haus verwirklichen wollen.
Wobei ja der spannende Punkt dabei ist, also eben genau das, was du sagst, Erreichbarkeit, also das ist ja erstmal auf der praktischen Ebene, man hat entweder eine S-Bahn oder man hat keine, man hat irgendwie eine okay Straßenverbindung oder man hat keine, aber der zweite Faktor, der ja dazu kommt und der ja dann, wenn ich dich damals im Gespräch richtig verstanden hatte, ja auch der Punkt war, wo du dann sozusagen zum neuen Thema gekommen bist, war ja, dass das Ganze eben mit Kosten verbunden ist und dass man eben gerade gesehen hat jetzt in der Energiekrise, wie auf einmal allen Ausgleichsmaßnahmen zum Trotz Kosten, insbesondere für Kraftstoff, für Autofahrende, extrem in die Höhe geschossen sind. Auf der anderen Seite es Experimente gab, den Nahverkehr deutlich billiger zu machen. Das hat sich auch wieder ein bisschen relativiert inzwischen, aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen mit konkreteren Zahlen füllen. Also wie stark ist denn der Einfluss überhaupt von Kosten auf Erreichbarkeit?
Also die Kosten spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das Problem bei den Kosten ist, dass die Mobilitätskosten extrem unterschätzt werden. In meiner Doktorarbeit habe ich mich damit vertieft auseinandergesetzt, was passiert, wenn es zu Peak Oil kommt. Was passiert, wenn die Spritpreise extrem ansteigen? Aber was passiert eben auch, wenn der öffentliche Verkehr entweder teurer oder eben auch billiger wird? Und diese Einflüsse sind extrem stark, aber die Menschen schauen als allererstes auf die Wohnkosten. Wo finde ich ein Haus, das ich mir gerade noch leisten kann? Wo finde ich eine Wohnung, die in meinem Budget liegt? Und danach werden leider erst oft zu spät eben die Mobilitätskosten in Anbetracht gezogen. Und was ich in meiner Promotion gelernt habe, wir haben verschiedene Kommunen untersucht, unter anderem Kirchdorf an der Amper. Das liegt noch nördlich von Freising, wo eben auch dann der Flughafen München liegt. Wir haben H bei München angeschaut, also direkt an München eigentlich angewachsen, eine suburbane Gemeinde, und haben eben verglichen, wie können die Haushalte dort ihre Alltagsbedürfnisse verwirklichen und was kostet es sie eben auch. Zum Beispiel ihren Sohn zum Fußballtraining zu bringen, ein-, zweimal die Woche Arztbesuche zu tätigen, in die Arbeit zu pendeln etc. Einmal, wie lang dauert es, um hier vielleicht die S-Bahn oder den Regionalzug zu nehmen, aber auch, was kostet es mich? und was passiert, wenn Spritpreise ansteigen beispielsweise. Und hier hat man eben gesehen, dass viele Haushalte immer nur das betrachten, was sie gerade ausgeben. Beispielsweise, ich tanke jetzt mal für 25 Euro, das Budget fehlt mir jetzt, aber was es dann wirklich kostet, Instandhaltung eines Autos, all diese Kosten, die nicht zu unterschätzen sind, werden erstmal vergessen. Man lügt sich so ein bisschen selber in die Tasche.
Ja, definitiv. Also Kostentransparenz bei Mobilität ist ja ein Riesenthema, definitiv. Um mal den Schwenk hin zurück in die Stadt zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr das ausgerechnet habt, aber ich überlege gerade, eigentlich könnte man ja sagen, okay, Leute gehen aus der Stadt heraus, weil die Mieten halt wirklich extrem teuer geworden sind. München ist ja noch schlimmer als Hamburg, wo ich lebe. Aber wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, das, was wir für Mobilität ausgeben müssen, je weiter wir weg sind, desto mehr ist es. Wenn wir das jetzt einfach auf unsere Wohnkosten, die wir dann in der Peripherie haben, raufschlagen, könnte man dann genauso gut in der Stadt bleiben?
Ja, das war eines der zentralen Ergebnisse aus meiner Doktorarbeit, dass es sich fast die Waage hält. Und ein Teufelskreis, der eintreten könnte, wäre eben, stellen wir uns mal vor, wir ziehen jetzt raus und erfüllen uns den Traum, den immer noch viele haben, vom Haus im Grünen, investieren dort viel Geld und zahlen das ab. Aber durch die steigenden Mobilitätskosten wird diese Lage immer unattraktiver. Dadurch kann es dann eben auch zu Fehlinvestments kommen. Zudem muss man auch sagen, es geht vielen Menschen nicht nur um das Geld ist zentral, aber es geht auch um die Zeit. Und die Zeit, die wir dann eben nutzen, meistens alleine im Auto, von daheim im Grünen, im ländlichen Raum, bis zum Job in der Stadt zu kommen und dann im Stau vielleicht noch stehen, die verschenken wir. Und deswegen gibt es immer mehr wieder auch Bewegungen des Nachverdichtens in den Städten. Und das war dann eben ein Thema, was ich mehr behandle in den letzten Jahren. Und da gibt es viele Konzepte, die eben das in Augenschein legen. Es nennt sich Proximity Planning, 15 Minuten statt, ist da ein ganz populärer Ansatz, der nicht unumstritten ist, aber der sehr viele Vorteile mit sich trägt.
Dann lass uns da jetzt mal wirklich direkt ins Thema reingehen. Also wie kriegt man die Stadt wirklich so umgebaut, dass sie eine Stadt der kurzen Wege wird und nicht nur eine Stadt der kurzen Wege für reiche Menschen, sondern möglichst für alle Menschen? Weil, du hast es eben schon selbst gesagt, also der Weg weist ja dahin, dass das aus der Stadt rausziehen irgendwann zur Falle wird, weil man sieht es ja, ist ja auch absehbar, Mobilitätskosten werden steigen, auch wenn es gerade eher noch so eine Fachdiskussion ist, aber irgendwann wird wahrscheinlich auch es eine Maut geben für Autos, damit überhaupt das ganze System bezahlbar wird und dann geraten natürlich so Kalkulationen, die eh auf Kante sind, wie du gerade sagst, komplett aus der Beherrschbarkeit heraus. Deswegen also, auf in die Stadt. Was ist jetzt, wenn wir mal München nehmen, weil es wird eben sehr, sehr viel immer erzählt über, ja, wir machen jetzt hier Superblocks, 15 Minuten statt, diese ganzen Projekte, die es irgendwo gibt, die aber ja sehr, sehr lange und an sehr vielen Orten immer noch in so einem experimentellen Stadium sind und das ja auch sind, vor allen Dingen, weil ja einfach, muss man ja sagen, die Widerstände teilweise extrem groß sind, also sei es auf der politischen Ebene, sei es in den Städten selbst durch die Anwohnenden. Jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, wie nah sind wir denn eigentlich daran, dass man wirklich sagen kann, okay, dieses Denken, wir bauen uns die Städte der kurzen Wege, dass das mehrheitsfähig überhaupt werden kann.
Ein extrem wichtiger Punkt, den du da erwähnst, Christian. Die Städte aus meiner Sicht haben eigentlich schon die Zutaten einer 15-Minuten-Stadt an sich. Die 15-Minuten-Stadt hat ja als Definition in sich, dass man die Aktivitäten des täglichen Bedarfs innerhalb von 15 Minuten mit dem Rad und zu Fuß erreichen sollte. Das ist an sich ein Angebot, das ist keine Regel, die vorgeschrieben ist. Ich glaube, das ist zentral zu erwähnen. Wir sollten hier mit den Menschen offen kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den wir derzeit nicht richtig machen. Und wir bedeutet, wir Wissenschaftler, aber auch die Politik und die Entscheidungsträger. Die Bürgerinnen und Bürger werden vor vollendeten Tatsachen oft gestellt. Und ihnen wird von oben herab erzählt, das ist das Beste für euch. Und ich glaube, hier drückt der Schuh. Es fehlt an innovativen, zugänglichen Beteiligungsformaten. Und erst wenn wir diese haben und diese gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erproben, können wir darauf zählen, dass eben diese Konzepte mit ihnen gemeinsam umgesetzt werden können.
Wie sieht denn sowas dann konkret aus? Also wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, ich habe auch mit einem Kollegen von dir, auch von der TU München gesprochen, wo es ja darum ging, schon konkrete erste Projekte mal auszuprobieren. Und er sagte auch, also wenn man es schafft, einmal so ein Ding umzubauen und sei es temporär, dann gibt es auf einmal so einen Effekt, da stecken sich dann auch die benachbarten Viertel an und irgendwie die Leute sagen, wir wollen auch sowas haben. Aber wie kriegt man hin, tatsächlich überhaupt diese ersten Keimzellen zu etablieren und vor allen Dingen eben auch nicht als diese eine kleine Straße da, sondern wir brauchen ja einfach Tempo bei der ganzen Geschichte. Das Ganze irgendwie schon in einem gewissen Maßstab, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt eine realistische Chance, dass wir diese Stadt innerhalb der nächsten 15 Jahre, sagen wir mal, zumindest die inneren Bereiche, so umstrukturiert haben, dass dort eben ein am Ende auch nachhaltigeres Leben, klimaneutraleres Leben
möglich ist. Ja, ich gebe dir recht, das darf nicht ewig dauern. Wir dürfen aber auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht überrumpeln. Also es ist ganz zentral, die Bürgerschaft frühzeitig einzubinden und nicht nur einzubinden, sondern gemeinsam mit ihnen etwas zu kreieren. Stichwort Co-Creation. Das heißt, wir sollten nicht nur über Menschen sprechen, sondern auch mit ihnen planen. Das geht natürlich am besten in Pilotprojekten, die du eben auch schon kurz angekratzt hast. In München gab es die Kolumbusstraße, da gab es auch einiges an Kritik. Das ist auch gut so. Im Endeffekt sind wir Wissenschaftler und wollen unsere Schlüsse daraus ziehen und dann eben auch den Prozess, aber eben auch die Gestaltung vor Ort dadurch verbessern. Oder eben ein noch prominenteres Beispiel, Barcelona, die Superblocks. Die wurden auch begleitet mit lokalen Events und es gab Beteiligungsformate mit der Nachbarschaft. Und die wurden nicht nur per Stadtratsbeschluss durchgesetzt.
Werbung. Ob man es jetzt 15-Minuten-Stadt nennt oder einen anderen Begriff wählt, wenn unsere Städte, und damit meine ich jetzt nicht nur die Metropolen, wenn die lebenswerter werden sollen, dann spielt eine veränderte Mobilität dabei eine zentrale Rolle. Denn eins ist ja klar. Wo Fuß- und Radverkehr mehr Gewicht bekommen, da muss der motorisierte Individualverkehr Raum abgeben. Gleichzeitig braucht es aber neue, alternative Angebote jenseits von Rad- und Fußwegen. Schließlich soll das Versprechen einer besseren Erreichbarkeit ja für alle BewohnerInnen gelten. Wie man neue Verkehrskonzepte so gestaltet, dass sie die urbane Transformation zur lebenswerteren Stadt vorantreiben, das weiß Moving Futures, auch in dieser Folge wieder Partner von The Passenger. Das Team der Strategieberatung für die Mobilität von morgen begleitet Städte, Unternehmen und Organisationen dabei, die Mobilität neu zu denken. Fundiert, kreativ und mit einem klaren Blick auf die Umsetzung. Ob kommunale Mobilitätswende oder Plattformstrategie für autonomes Fahren im Mobilitätssektor. Moving Futures entwickelt Lösungen, die Menschen bewegen, im wahrsten Sinne. Was mir besonders gefällt, sie arbeiten dabei nicht in Silos, sondern vernetzt. So wie bei der Idee der 15-Minuten-Stadt selbst. Mobilität wird hier nicht als reines Verkehrsproblem betrachtet, sondern als Teil einer lebendigen, zukunftsfähigen Gesellschaft. Mehr zu ihren Projekten und Denkansätzen findest du unter movingfutures.de. Klick dich rein, lohnt sich. Werbung Ende. Ich würde gerne das Ganze so ein bisschen konkretisieren, weil man ja immer, also jetzt als jemand, der nicht so tief im Thema ist, man hört halt immer die 15-Minuten-Stadt. Irgendwo denkt man, okay, die größte Version davon ist irgendwie Paris und die kleinste Version davon ist irgendwie das Pilotprojekt in der benachbarten Metropole, von dem ich mal gehört habe. Und dazwischen ist ja sehr, sehr, sehr viel Raum. Und auch in Paris ist ja nicht die ganze Stadt inzwischen umgebaut. So, deswegen ist ja auch sehr viel Mythos, der da irgendwie inzwischen unterwegs ist. Aber mich würde mal interessieren, wie umfassend lässt sich denn so eine Idee überhaupt am Ende realisieren? Weil ich meine, eine Stadt ist ja eben auch nicht ein homogenes Gebilde, wo man sagen kann, okay, wir müssen jetzt nur irgendwie dafür sorgen, dass, keine Ahnung, am besten Lebensmittelmärkte ein bisschen anders verteilt werden, Ärzte zur Verfügung stehen, sondern es gibt ja sehr wohlhabende Ecken, dann gibt es weniger wohlhabende Ecken. Es gibt Ecken, wo man überhaupt wahrscheinlich, also die finanziellen Ressourcen gar nicht zur Verfügung stellen kann, die Umbaumaßnahmen durchzuführen, die es vielleicht bräuchte. Aber du merkst, ich meander hier schon so ein bisschen rum. Also mich würde mal interessieren, für dich jetzt als jemand, der sehr, sehr viele dieser Projekte kennt, beobachtet, analysiert hat, verglichen hat. Was sind denn so die Bedingungen, wo man sagen kann, okay, da funktioniert das jetzt tatsächlich relativ gut für den Anfang?
Was man auf jeden Fall braucht, ist politische Unterstützung. Man braucht eine Vision, die dann eben auch von den Entscheidungsträgern mitgetragen wird. Und das war in Paris eben der Fall. Anne Hidalgo hat sich das Konzept auf die Fahne geschrieben, auch in ihrem politischen Kampf zur Wiederwahl. Und das hat sie gemeinsam erarbeitet mit Carlos Moreno, dem Professor an der Sorbonne-Universität in Paris. Das heißt, es braucht Unterstützung, politische Unterstützung, Die reicht aber nicht aus. Man muss die Leute dann eben mitnehmen. Das ist ganz zentral und hierfür muss man dann auch mal irgendwo anfangen. Und das wurde eben in Paris ganz, ganz massiv gemacht. Zudem kann man sagen, es gab zwei große Events, die die ganze Umsetzung im Endeffekt positiv mit angeschoben haben. Das war die Corona-Pandemie. Das war nicht nur so in Paris, aber Paris hat das strategisch sehr gut genutzt. Und das waren dann eben auch die Olympischen Spiele. Und hier hatte man Visionen und hat sich eigene Ziele gesetzt. Beispielsweise, dass alle Stätten der Olympischen Spiele zu Fuß und mit dem Rad barrierefrei erreichbar werden. Und hier wurde dann eben ganz massiv beispielsweise die Radinfrastruktur ausgebaut und eben auch ein Bike-Sharing-System geschaffen, das flächendeckend über ganz Paris zur Verfügung steht, allen zur Verfügung steht, auch preiswert zur Verfügung steht. Das muss man auch erwähnen. Das ist jetzt kein Luxus-Vehikel, das sich nur gut Betuchte leisten können, sondern hier gibt es sehr preiswerte Abonnements über ein Jahr oder über ein halbes Jahr. Und es wurden dann auch die Banlieues und die Orte um Paris mit angebunden. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit des Pendelns von außen in die Stadt, auch mit dem Rad.
Und ich glaube auch, das ist total essentiell, dass man eben nicht nur den Kernbereich der Innenstadt sich angucken darf, so, weil dann hat man ja direkt die Steilvorlage für alle, die so eine, ich sag mal, Stadt-Land-Opposition sehen, da kommen wir noch zu, aber vorweg wollte ich einmal vielleicht noch so ein bisschen das Ganze noch so insoweit konkreter machen, wo kann man denn überhaupt solche Projekte umsetzen? Weil was ich mich frage, was sind denn so die Ansatzpunkte jetzt? Also gerade, wenn du sagst, du musst halt so, man muss ja so einen Sweet-Spot finden zwischen das Viertel hat auf jeden Fall Bedarf, also dass die Leute sich freuen, wenn da jemand mit Investitionen von außen kommt und neuen Ideen und gleichzeitig eben auch eine Offenheit überhaupt dafür da ist, dass da was passiert, ohne dass damit gleich die Angst einhergeht, wir sind jetzt hier das nächste Viertel, wo die Verdrängung stattfindet, weil es attraktiver wird.
Also ganz zentraler Punkt, wo wird was umgesetzt? Es ist oft so, dass die am dichtesten bebauten Viertel eben wahnsinnig viel Potenzial haben. Aber auch wahnsinnig viel Probleme. Wenn mehr Menschen auf einen engen Raum kommen, tritt man sich schnell auf die Füße, salopp gesprochen. Das heißt, hier ist es an sich gar nicht möglich, dass jeder mit dem Auto von A nach B fährt. Deswegen müssen wir schauen, wie kriegen wir es am besten hin, aus planerischer Sicht. Und da gibt es eben dann verschiedene Optionen. Eine Option, dass eben die 15-Minuten-Stadt in Angriff nimmt, ist eine Durchmischung der Nutzaktivitäten. Sprich, wir wollen, dass die Leute vor Ort einkaufen. Wir wollen es ihnen ermöglichen, dass sie vor Ort einkaufen, dass sie vor Ort ihre Kinder zur Schule bringen oder dass im besten Fall sogar ihre Kinder selber zur Schule gehen können. Das sind Aktionen, die funktionieren gut in dichten Vierteln. Dichte Viertel müssen nicht unbedingt die Viertel sein, die eben eine ärmere Bevölkerung haben. Es gibt viele sehr dichte Viertel, die auch sehr wohlhabende Menschen haben. Natürlich gibt es dann auch die Viertel am Speckrand, die dann ein Familienhaussiedlung sind, Gartenstädte etc. Hier ist das Konzept der 15-Minuten-Stadt noch nicht wirklich erprobt. Da, so ehrlich muss man sein. Aber es gibt seit 2023 ein großes Programm, ein europäisches Programm, das nennt sich Driving Urban Transitions. Und da geht es genau darum, wie schafft man es denn, dieses Konzept der 15-Minuten-Stadt in den suburbanen oder auch ländlichen Raum umzusetzen. Also in Räume, die nicht von so großer Bevölkerungsdichte geprägt sind. Und hier wird es natürlich schwierig, alle Aktivitäten des täglichen Bedarfs, also Supermärkte, Apotheken, Parkanlagen etc. zu Fuß oder mit dem Rad innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Deswegen müssen hier ja Modifizierungen des Konzepts angewandt werden.
Kann ich kurz an der Stelle mal einsteigen, ist tatsächlich, also weil das ist ja eine spannende Frage, natürlich, man kann auf der einen Seite sagen, wir versuchen einfach die Erreichbarkeit zu verbessern mit Alternativen zum Auto, sage ich mal, dass wir darüber irgendwie an diese 15 Minuten rankommen, oder man kann eben andersrum sagen, ja, dann müssen wir halt die Lücken, die wir haben, müssen wir dann mit der entsprechenden Infrastruktur füllen. Wie stark spielt der zweite Faktor eigentlich bislang eine Rolle, wenn es jetzt um innerstädtische Projekte geht?
Das ist ein ganz zentraler Punkt der 15-Minuten-Stadt und des Konzepts. Carlos Moreno spricht auch von Chrono-Urbanism, sprich man kann verschiedenste Aktivitäten auch zu verschiedenen Zeitpunkten anbieten. Und das macht Paris sehr geschickt. Sie nutzen die Schulen. Die Schulen sind quer über das Stadtgebiet verteilt. Das heißt, wenn man die als Nukleus nutzt, um eben ein Gebiet auszubreiten, einen 15 Minuten, ich würde fast sagen Nachbarschaft. Ich würde nicht immer von der Stadt an sich reden. Und ich glaube, da steckt auch viel das Missverständnis dahinter. Wenn man verschiedene 15 Minuten Nachbarschaften plant, dann lohnt es sich, bei Schulen anzufangen, weil auch die größten Autofanatiker können nichts dagegen haben, dass die Straßen rund um Schulen sicher gestaltet sind, dass die Kinder komfortabel und vor allem sicher in die Schule kommen. Das heißt, hier könnte man anfangen, eben Maßnahmen umzusetzen. Es gibt viel Forschung in Richtung School Streets, Play Streets. Wie kann man diese Straßen umgestalten, damit auch wieder Kinder auf der Straße Fußball spielen können, Sport treiben können und vielleicht auch das Radfahren lernen können.
Wobei du ja da tatsächlich einen ganz interessanten Punkt ansprichst, weil genau, also du sagst irgendwie, selbst der größte Autofanatiker kann das nicht wollen, aber zumindest indirekt findet sowas ja gerade statt. Also hier in Hamburg gibt es halt genau den Fall, dass gerade es ein Moratorium gibt beim Parkplatzabbau, einfach weil irgendwie das ein großes Wahlkampfthema war und man musste irgendwas dahin werfen. Was aber jetzt dazu führt, dass eben der Bau einer bereits beschlossenen Schulstraße einfach gestoppt ist, weil da eben, ich glaube, es sind tatsächlich am Ende 3 Parkplätze oder sowas. Und die jetzt halt diesen Schutzstatus gerade innehaben und dadurch eben genau das nicht stattfindet. Also sprich, ich würde das gerne, ob jetzt das Beispiel oder andere, die du auch hast, mal als Brücke nehmen, zur Frage, warum ist es denn eigentlich als ein gut gemeintes Projekt so ein starkes Kulturkampfthema geworden? Also du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du Carlos Moreno selbst ja auch kennst und von ihm aus erster Nähe erfahren hast, wie das ist, wenn man auf einmal die Symbolfigur oder der am Ende die Hassfigur, muss man ja fast sagen, geworden ist für ja eine Meute, die höchstwahrscheinlich sich vor allen Dingen im Internet bewegt, aber nichtsdestotrotz umso bedrohlicher ja sich äußert ihm gegenüber.
Ja, es ist teilweise wirklich erschreckend zu sehen, wie eigentlich positiv gemeinte Konzepte, wir reden hier über human-centered planning, das eigentlich die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen will, für so viel fast schon Hass sorgen kann. Es liegt an verschiedenen Gründen. Ich glaube, einer der Hauptgründe ist eben ein bisschen, dass dort viel Missverständnis vorherrscht. Also viele Menschen interpretieren die Idee der 15-Minuten-Stadt fälschlicherweise als eine Art Zwangsmaßnahme. Das heißt, sie werden gezwungen, in ihrem eigenen Viertel bleiben zu müssen. Sie können es nicht mehr verlassen. Teilweise grassieren im Internet Begriffe der 15-Minute-Prisons oder vielleicht sogar Concentration-Camps. Es geht sogar in diese Richtung. Also es ist wirklich, wirklich bedenklich. Aber in Wirklichkeit zielt das Konzept auf Freiwilligkeit. Das ist ein Angebot. Es ist keine Zwangsmaßnahme, hier zum Supermarkt XYZ zu gehen, der halt innerhalb des Radius der 15-Minuten-Stadt liegt. Auch Carlos Moreno ist nicht fix gebunden an den 15 Minuten. Er sagt auch, an sich ist es egal, ob es jetzt 17, 23 oder 12 Minuten sind. Aber wir müssen irgendwo anfangen und die 15 Minuten sind eben für die meisten Menschen gehbar.
Ja, und man sieht ja daran, also es braucht ja irgendwie einen guten Claim oder eine griffige Größe. Das ist ja also letztlich ja auch durchaus einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für dieses Konzept, dass man direkt ein Bild vor Augen hat, weil es so griffig ist mit der Zeitangabe.
Absolut. Und vielleicht noch zu der Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Das Konzept soll im Endeffekt eigentlich den kompletten Gegenteil bezwecken. Es soll mehr Freiheit, auch Wahlfreiheit durch räumliche Nähe geschaffen werden. Und eben, und deswegen habe ich auch davor die Corona-Pandemie erwähnt. Wir waren ja alle in dem Zeitraum mehr oder weniger in unseren Wohnungen gefangen, haben dadurch dann aber eben auch auf die Straßen, auf die leeren Straßen geguckt und haben gedacht, was machen wir hier eigentlich? Wie viel Platz schenken wir dem MIV, dem motorisierten Individualverkehr? gibt es da nicht bessere Lösungen? Und da kam es dann eben zu einem Umdenken. Es gab auch ein Umdenken in Richtung, lasst uns doch mal was probieren. Lasst uns mal Pop-up-Radwege probieren. Lasst uns doch mal neue Parklets probieren. Also können wir die Stellplätze nicht auch temporär mal umgestalten und dort neuen öffentlichen Raum schaffen. Und hierdurch kam es dann eben auch wieder zu einem stärkeren, zu einer stärkeren Identifizierung der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Viertel. Sie haben ihr Viertel neu entdeckt und eben dadurch auch sozialen Zusammenhalt geschaffen. Ich glaube, das ist ganz zentral in der Stadt.
Ja, ist es, aber ich finde das ein total interessanter Punkt, weil eben genau das, also die Pandemie bei allen negativen Effekten, die sie hatte, hat ja zuvor ungeahnte Möglichkeitsräume geschaffen, sage ich mal. Also angefangen von eben den von dir erwähnten Pop-up-Radwegen bis hin zu sowas wie dem 9-Euro-Ticket, wo ja auch, glaube ich, also das hätte es ohne Corona sicher nicht gegeben in der Form. Aber meine Frage ist jetzt noch so ein bisschen, wie jetzt als jemand, der das schon lange begleitet, diese Transformation oder diese Versuche der Transformation, wie nachhaltig sind denn diese Effekte eigentlich? Weil, also ich habe das Gefühl, dass wir inzwischen eigentlich fast auf einen Zustand zurückgefallen sind, der schon vor der Pandemie sozusagen liegt. Also dass einfach die Verteidigungshaltung gegenüber jeder Form von Veränderung fast stärker ausgeprägt ist, als sie das vor dem Jahr 2020 war.
Ja, leider teile ich da deine Einschätzung. Es gab einige Schritte in die richtige Richtung, wenn wir wirklich eine Mobilitätswende ernsthaft umsetzen wollen. Aber in der letzten Zeit gab es dann doch einige Rückschläge und eben auch Projekte, die wieder zurückgedreht wurden. Beispiel Barcelona, sehr ambitionierte Visionen, die auch umgesetzt wurden. Das darf man auch nicht kleinreden. Die Superblocks gibt's noch. Die Superblocks sind in eine größere Vision dann eben auch aufgegangen in Richtung Green Access, also große Züge von Grünstreifen, die eben das Fahren mit dem Rad, das zu Fuß gehen ermöglichen, sicher ermöglichen. Das heißt, da gibt es einiges, was eben dann von temporären Umsetzungen in permanente Umsetzungen überführt werden konnte. Und das wurde eben dann in Barcelona auch nicht zurückgebaut. Aber es gab eben dann einen neuen Bürgermeister, der eben auch gesagt hat, okay, wir stoppen jetzt dieses Programm erstmal. Das heißt, hier wird derzeit wenig in diese Richtung weitergeführt, was nicht heißen kann, dass beim nächsten Bürgermeister das wieder weiter aufgegriffen wird. Aber ja, leider gibt es hier auch einige Schritte zurück. Und ich glaube eben, dass es daran liegt, dass oft den Bürgerinnen und Bürgerinnen die Transparenz der Planung so ein bisschen fehlt. Dass die Visionen vielleicht da sind, aber nicht klar kommuniziert werden mit allen. Und man sollte eben positive Geschichten hier in den Mittelpunkt stellen.
Bevor ich gleich nochmal gerne auf so ein eben genauso positive Vision und so einen Zukunftspfad dieser ganzen Idee kommen möchte, noch einmal zurück zu einem Punkt, den du vorhin erwähnt hattest, wo ich dich so ein bisschen ausgebremst hatte, als du gemeint hattest, ja, was eigentlich noch fehlt, ist, dass man diese ganzen Konzepte eben auch mal abseits der Metropolen ausprobiert, weil eigentlich ist es ja total naheliegend. Ich meine, ich komme selbst aus einer Kleinstadt, das ist einfach eine 15-Minuten-Stadt, weil dann ist man am Stadtrand, egal in welche Richtung man fährt und wie lange. Und da sind ja die Herausforderungen ganz andere, nämlich eher in die Richtung, was ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, dass einfach die Infrastruktur da über die letzten Jahrzehnte so weit zurückgebaut wurde, beziehungsweise an die Ränder verlagert wurde, dass halt dann diese 15 Minuten in dem einen oder anderen Fall vielleicht doch nicht mehr erreichbar sind. Ich weiß, keine feste Größe, aber die Idee dahinter ist ja, das irgendwie als Zielgröße zu definieren und vor allen Dingen bestimmte Dinge sind ja auch einfach, die gibt's einfach gar nicht. Also, keine Ahnung, Kleinstadt, da gibt's dann bestimmte Fachärzte, gibt's da einfach nicht. Ist das denn eigentlich dann am Ende eine vergleichbare Aufgabe, jetzt da so diesen Gedanken da durchzudeklinieren, oder ist es eigentlich ein komplett anderes Thema, weil es da eigentlich viel mehr darum geht, dass man nicht nur Infrastruktur für Mobilität verändern muss, sondern halt tatsächlich eigentlich Programme auflegen muss, um eben bestimmte Branchen da wieder anzusiedeln oder so? Oder siehst du da einen Pfad, also dass auch quasi Projekte, die ihr in der Innenstadt schon erprobt habt, so weit iteriert werden können, dass die auch da greifen und funktionieren?
Extrem wichtiger Punkt. Die Umsetzung im ländlich geprägten Raum, im suburbanen Raum des 15-Minuten-Stadtkonzeptes ist nicht direkt übertragbar. Aber das muss man sagen, das ist auch von Paris nicht direkt übertragbar auf Hamburg oder auf München oder auf Wien. Man muss sich immer den lokalen Kontext anschauen. Jede Stadt, jedes Viertel ist unterschiedlich. Jedes Viertel hat eine unterschiedliche Bürgerschaft. Und deswegen muss man das Konzept anpassen. Das Konzept hat aber sehr viele gute Ansätze, die man nutzen kann und die man nutzen sollte. Nichtsdestotrotz, wir müssen erstmal mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sprechen und schauen, was sie denn direkt wollen. Und basierend auf dem, was ihre Bedürfnisse sind, was ihnen vielleicht derzeit heute noch fehlt, sollte man dann das Konzept anpassen. Beispiel der ländliche Raum. Idealerweise reden wir von sehr vielen unterschiedlichen 15 oder auch 20 Minuten Nachbarschaften. Und eine Nachbarschaft kann und soll natürlich eben dann auch im ländlichen Raum liegen. Das heißt, wir als Planer reden von einer polyzentralen Struktur. Das heißt, wir schaffen verschiedenste Zentren und es kann und muss eben auch Zentren im ländlichen Raum geben, die eben einiges an Aktivitäten beinhalten. Natürlich kann nicht jedes kleine Dorf im ländlichen Raum eine Hochschule haben. Braucht es auch nicht. Aber hierfür bräuchte man dann eben die Verkehrsinfrastruktur, im besten Fall schienengestützt, die dann eben die ländliche Gemeinde oder eben eine Schnellbusverbindung mit einem Zentrum anbindet, das eine Hochschule beinhaltet. Das ist nichts wirklich Neues, aber die 15-Minuten-Stadt kann eben neue Gedanken mit reinbringen und kann eben auch Entscheidungsträger überzeugen im besten Fall. Was in Paris erprobt wurde und was auch beispielsweise, wir haben im Rahmen von einer Studie um die 100 Maßnahmen der 15-Minuten-Stadt-Umsetzung weltweit betrachtet. Und in beispielsweise Gent in Belgien wird eben die Idee, die die 15-Minuten-Stadt beinhaltet, des Chrono-Urbanism genutzt, um beispielsweise verschiedenste Aktivitäten an einem Ort zu bündeln. Zu verschiedenen Zeiten. Beispielsweise, wenn wir eine Bibliothek haben, dann ist die zu einer gewissen Zeit geöffnet. Wenn sie dann schließt, dann haben wir dort auf einmal Kurse für beispielsweise Yoga, für Gesangsunterricht. Ähnliches in Schulen. Wenn die Schulzeit vorbei ist, wird der Pausenhof geöffnet für Pop-up-Märkte. Oder eben auch, wie von dir davor erwähnt, Ärzte. Wenn im ländlichen Raum es sich nicht lohnt, eine Arztpraxis zu betreiben, dann könnte man eben einen mobilen Dienst ins Leben rufen, wo ein Arzt einmal die Woche eben auf diesen Pausenhof dann kommt und den Leuten vor Ort eine Untersuchung anbietet.
Ist ja lustig, weil es sind ja am Ende eben auch Adaptionen von alten Ideen. Ich weiß, früher gab es so den Sparkassenbus, der über die Dörfer gefahren ist. Gut, das Online-Banking hat den jetzt überflüssig gemacht. Aber wie ich eben meinte, ich würde gerne jetzt so gegen Ende noch einmal den Blick wieder nach vorne richten. Also steckt ja immer schon mit drin. Ich meine, das ist ja eine sehr optimistische Bewegung, die du mit vorantreibst. Jetzt aber mal mit Blick auf diesen ja kleinen Winter der 15-Minuten-Stadt, sage ich mal, den wir gerade haben, dass einfach doch sehr viel, zumindest ja Moratorien oder sogar Rollback in Richtung Auto stattfindet. Das wird sich aber ja auch wieder umdrehen, bin ich mir relativ sicher, weil alles in Wellen verläuft. Was sind die Faktoren, die du jetzt sehen würdest, dass das Ganze wieder vorankommt? Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, es sind ja zwei große Größen, die einfach gerade sehr großen Impact auf den Stadtumbau nehmen werden. Das eine ist halt die Entwicklung des Klimas, dass man halt einfach andere Städte braucht, damit man in denen überhaupt noch leben kann. Und das andere ist einfach die Demografie, weil ich meine, wir haben Städte, wir haben das, solange zumindest diese Situation mit Neubauten und Mieten im Verbund sich nicht groß ändert, werden die Städte, die Innenstädte insbesondere immer älter werden, aber auch bestimmte Vorstadtbereiche. Sind das dann die künftigen Treiber, also dass gar nicht das bessere Leben sozusagen versprochen werden muss oder die schiere Notwendigkeit des Überlebens?
Absolut, also es besteht ein enormer Handlungsbedarf. Viele zentrale Punkte hast du gerade schon erwähnt. Klimakrise ist ein ganz zentraler Faktor, der uns alle auch zum Schwitzen bringen wird. Wir haben Heatwaves. Hier wird jedem klar am eigenen Leibe, dass unsere Stadt so nicht weiter überlebensfähig ist. Und hier muss man eben schauen, wie schafft man neue Grünräume, wie schafft man grüne Achsen. Es gibt immer mehr Forschung in Richtung Blue and Green Infrastructure, also Blue für eben dann Wasser, für Flüsse, aber auch für Brunnen, auch Trinkbrunnen sind ganz zentral hier bei der Planung. Wir müssen die Städte grüner gestalten, damit Leute eben Luftschleusen haben, damit Leute unter Bäumen auch verweilen können. Auch diese Räume müssen geschafft werden. Und man muss dann im Endeffekt von lebendigen, nahen Quartieren sprechen, die uns eben willkommen heißen. Und wir sollten nicht von der Reduzierung des motorisierten Verkehrs immer sprechen, sondern wir müssen eine positive Message transportieren, damit wir eben wieder die Umsetzung der 15 Minuten Stadt und ähnlichen Maßnahmen vorantreiben. Beispielsweise in Paris wird auch nicht von der 15-Minuten-Stadt mehr groß gesprochen. Selbst Carlos Moreno spricht mehr von Happy Proximity oder von Proxilience. Und Happy Proximity bedeutet, wir wollen eine lebendige, eine frohe Stadtgesellschaft. Proximity kann einmal die Nähe sein, kann aber eben auch für die Nachbarschaft stehen. Und Proxilience beinhaltet natürlich Resilience, also die Widerstandsfähigkeit unserer Städte, aber auch unserer Anwohnerinnen und Anwohner. Und eben die wir schaffen durch Proximity, durch die Nähe. Deswegen, ich glaube, wir müssen lernen, richtig und positiv zu kommunizieren, um die Leute dann eben auch zu überzeugen und mitzunehmen.
Auf jeden Fall, also das glaube ich auch. Also irgendwann ist der Punkt, wo man vielleicht dann das Buzzword einmal austauschen muss, einfach weil das eine schon mit so viel bei zu vielen Leuten zumindest negativ konnotiert ist. Vielleicht ganz zum Schluss, weil, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, man braucht diese positiven Zukunftsbilder, die Ideen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, und das ist ja auch so ein bisschen die Lehre, die man aus jedem dieser Reallabore hat, wenn die Leute das einmal dann erfahren haben, hat man im Nachgang auf jeden Fall mehr Leute, die es gut finden, als man vorher in der Theorie mit der tollen Vision hatte. Deswegen jetzt mal ganz konkret gefragt, was sind so die drei Orte, die drei Projekte, sei es, dass es wirklich gestaltete oder einfach sozusagen aus sich heraus so gewordene Orte sind, sei es in München, Deutschland oder auch Europa, wo du sagen würdest, das ist eigentlich jetzt das, wo du sagen würdest, da ist dieses Ideal verwirklicht und die jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat.
Dann lasse ich mal Paris und Barcelona aus, weil wir das schon oft genug erwähnt haben, aber vielleicht als Hidden Champions könnte man Bologna bezeichnen in Italien. Die haben ganz, ganz interessanten Kniff. Sie haben sechs größere Quartiere in Bologna und jede dieser sechs Quartiere hat einen sogenannten Proximity Agent. Das heißt, die Stadt hat sechs Leute eingestellt, hat dafür auch Budget zur Verfügung gestellt, der vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam diskutiert, was fehlt euch denn noch für ein lebenswertes Quartier, für eine Nachbarschaft? Was sind die Sachen, die ihr gerne hättet? Was sind die Probleme derzeit? Und das kann sowohl die Ausstattung des Viertels sein, beispielsweise fehlende Supermärkte oder Ärzte. Das kann aber auch nicht barrierefreie Fußgängerwege beinhalten. Und hier wird eben eine Brücke geschaffen durch die Proximity Agents zwischen den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort im Viertel und dann den Entscheidungsträgern und der Politik, die dann wirklich die Sachen umsetzt. Das heißt, da gibt es im Bezug auf den Prozess extrem innovative und gute Umsetzung. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in Bologna warst, aber es ist an sich eine sehr, sehr schöne Stadt, die aber immer noch, wie jede andere Stadt eben auch, Potenzial für Verbesserung hat. Ein anderes Beispiel habe ich schon erwähnt, Gent. Gent ist natürlich in Belgien auch spannend. Gent wird viel erprobt, auch an temporärer Nutzung. Und im Endeffekt kann diese temporäre Nutzung dann eben auch verstetigt werden, wenn sie dann von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird und für sinnvoll erachtet wird. Hier hat man eben auch einiges an grüner und blauer Infrastruktur neu geschaffen. Man hat Radwege direkt an diesen Routen geschaffen, auch Flaniermeilen, wo die Menschen eben gerne auch zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Und dadurch ist den Leuten, man hat die Leute eingeladen, auf die aktive Mobilität zu setzen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz zentraler Punkt.
Haben wir noch einen dritten?
Wenn wir weiter wegschauen, sogar nach Lateinamerika, in Mexico City, also eine riesen Megacity, gibt es auch wahnsinnig viele positive Entwicklungen in Richtung einer Mobilitätswende. Mexico City hat wahnsinnig viel investiert in ein Bike-Sharing-System, ähnlich wie eben auch Paris. Und Mexico City hat auch eine sehr gut ausgebaute Fahrradinfrastruktur. Das heißt, selbst in heißeren Orten werden die Leute eingeladen, mit dem Rad zu fahren und tun das auch. Es gibt dann an Sonntagen werden die großen Verkehrsachsen gesperrt und jung und alt kommt auf diese Verkehrsachsen und lernt das Radfahren, spielt dort und es gibt ein Gemeinschaftsgefühl. Zusätzlich in Mexico City gibt es ähnlich wie eben auch in Kolumbien, in Bogota, wo es die Ciclovias gibt, eine ähnliche Maßnahme, gibt es auch Bus Rapid Transit, also Dedicated Lanes, also eigene Fahrspuren für den Busverkehr, dass sie sich ursprünglich keine Metro leisten konnten. Und hier mit diesen Bus Rapid Transit Verbindungen schafft man eben einen Austausch von einem Viertel zum anderen. Zusätzlich ist die Struktur der Parkanlagen in Mexico City extrem gut. Also die Qualität der Parks in Mexico City, da kann sich jede deutsche Stadt drei Scheiben von abschneiden. Und diese Parks haben dann eben Trinkbrunnen, sie haben schattige Plätze, dort treffen sich jung und alt, es gibt Playgrounds, Spielplätze, es gibt Sportanlagen. Und all das lädt eben ein, sowohl jung als auch alt, sowohl arm als auch reich, dort gemeinsam Zeit zu verbringen. Und hier müssen Städte eben hinkommen, diese Orte zu schaffen, die eben ein ungezwungenes Miteinander ermöglichen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Als solches würde ich es zumindest nehmen, den Aufruf oder den Appell. Also zum einen sich einfach mal diese Plätze anzugucken, wo Dinge schon gut funktionieren, wo vor allen Dingen eben ja die Gestaltung des urbanen Raums so einer zunehmenden Segregation, wie man die ja insbesondere durch steigende Mieten und so wahrnehmen kann, auch entgegenwirken. Benjamin, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich bin sehr persönlich sehr gespannt, wie das weitergeht mit diesem Thema der urbanen oder der kurzen oder der Happy Proximity, hast du es genannt.
Ja. Happy Proximity oder Proxilient.
Dann nehme ich das jetzt mal als meine zwei neuen Begriffe mit und streiche die 15 Minuten Stadt aus meinem
Wortschatz. Bitte nicht streichen.
Okay, dann streiche ich nicht, aber wähle die Worte mit Bedacht. Genau. Vielen Dank.
Genau. Herzlichen Dank, Christian. Hat Spaß gemacht.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.